Hallo Anna.
Hallo Anna.
Fangen wir mal an mit einem Film, dessen Plot bei mir spontan so ein bisschen Bauchgrimmen hervorgerufen hat. Eine US-amerikanische Komödie, nämlich über den Krieg in Afghanistan. Und die Hauptdarstellerin ist eine gelangweilte Journalistin, die zur Kriegsreporterin wird. Uiuiui. Funktioniert das?
Das funktioniert, denn Whiskey Tango Foxtrot, wie der Film heißt, hat im Titel also schon diese militärische Anspielung, denn Whiskey Tango Foxtrot ist im Buchstabenalphabet natürlich die Abkürzung für WTF, was der Amerikaner per se ja auch gerne als What the Fuck tituliert. Und What the Fuck, genauso geht es auch so ein bisschen Tina Fey, als sie nicht ganz freiwillig vom beschaulichen New York nach Kabul versetzt wird und dort als absolutes Greenhorn unter den Embedded Journalists erstmal so richtig baden geht. Das merkt man schon daran, dass sie nicht in den Saisonfarben überhaupt am Start ist, nämlich in Khaki-Farben, sondern mit einem orangefarbenen Rucksack erstmal in den Außeneinsatz geschickt wird. Und es ist eigentlich so ein bisschen, ja, so eine Tragikomödie, möchte ich fast sagen. Eine, die aber für mich immer den richtigen Ton trifft, eben auch zwischen Ernst und dem Humor, den man durchaus auch braucht. Das macht sie uns hier als Kim Barker relativ schnell klar, um überhaupt nach Kabul, in Kabul überleben zu können. Sie kommt da an, hat von nichts eine Ahnung, wird da erstmal ja relativ hart eingeführt in dieses Umfeld und macht dann tatsächlich etwas, was wahrscheinlich jeder von uns machen würde, nämlich absolut abstumpfen. Irgendwann geht sie fürs beste Bild gefühlt über Leichen, setzt sich ein, denn eigentlich, der Film spielt Anfang der 2000er, ist Kabul in den amerikanischen Medien schon komplett abgeschrieben, weil sie alle nur Bilder aus dem Irakkrieg wollen. Und sie so ein bisschen eher kämpfen muss für die beste Sendezeit, für die beste Geschichte. Mit Margot Robbie, Martin Freeman ist der Film auch in den Nebenrollen oder in den Rollen abseits von Tina Fey gut besetzt. Und mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie Tina Fey hier wirklich diese Gratwanderung schafft. Whiskey Tango Foxtrot jetzt nicht so die klassische Schenkelklopferkomödie, nicht so das klassische 30 Rock oder Saturday Night Live Lachen, was wir von ihr kennen, sondern tatsächlich so ein bisschen feinfühliger, aber deswegen nicht schlechter.
Und man lacht vor allem über sie.
Ja, man lacht über sie, man lacht über die Situation. Es gibt viele Momente, wo man sich wirklich fragt, what the fuck, also was passiert hier eigentlich gerade? Der Film beginnt mit einer Partyszene, es ist ein Gelage, Sodom und Gomorra, bis irgendwo in der Nähe eine Autobombe explodiert und du am Anfang so denkst, was machen die hier, die sind im Krieg, die haben sich gefälligst zusammenzureißen. Aber über die Jahre wird ja einfach dieses Gefühl vermittelt, man stumpft ab und um das zu überleben, muss man halt extrem leben in allen Facetten.
Okay, neben diesem dieser Kriegskomödie, hast du dir auch einen, ja, ich sag mal, Splatterfilm angeschaut, ne? Green Room, wo eine Hardcore-Band in die Fänge von Skinheads gerät, klingt erstmal nach einem spannenden Plot.
Ist auf alle Fälle spannend, für mich eine der schönsten Überraschungen des Jahres, schön, wenn man das bei einem Splatter- oder Horrorfilm überhaupt sagen kann, weil Splatter hier auch so ein bisschen das falsche Wort ist, es fließt Blut, ja. Es fließt sehr viel Blut, es fließt in Strömen, aber immer wieder so ein bisschen gerechtfertigt.
Weil in Knallfarben oder in Echtfarben?
In Echtfarben. Es ist tatsächlich, dieser Film ist sehr, sehr realistisch angehaucht. Es geht um eine Punkrock-Band, die durch einen Zufall, also wirklich durch einen dummen Zufall, auf einen Gig eingeladen wird vor Faschos, vor Neonazis, die dann auch erstmal den Arsch in der Hose haben, da auf der Bühne stehen und singen Fuck off Neonazis. Die dann aber, und da wird es eigentlich erst spannend, als sie ihre Sachen einpacken wollen und eigentlich schon wieder abreisen wollen, im Backstage-Bereich auf einmal über einen toten Neonazi stolpern und gefangen genommen werden, eingeschlossen werden in eben diesen Green Room. Und da beginnt die eigentliche Handlung. Es ist so ein klassischer Belagerungsthriller, Katz-und-Maus-Spiel. Auf der einen Seite die Punkband, auf der anderen Seite die Neonazis. Beide Seiten versuchen, möglichst glimpflich aus der Nummer wieder rauszukommen. Für die Punkband heißt das in erster Linie natürlich überleben. Für die Neonazis heißt das in erster Linie vertuschen. Und da fließt einfach sehr, sehr viel Blut. Es werden Kampfhunde aufeinander losgehetzt, es werden Messer und Waffen eingesetzt. Gaffertape hat für mich eine vollkommen neue Bedeutung bekommen in diesem Film. Also man kann damit auch andere Sachen machen. Man kann auch Körperteile wieder zurück an Körper damit kleben. Aber weil eben diese Situation, also dieser Club so ranzig ist, wir waren alle schon mal in so einer Konzerthalle, dieses Setting, das ist tatsächlich für mich ein Film, der eventuell sogar in meiner Top 10 des Jahres wieder auftauchen könnte.
Und wie es ausgeht mit dem Befreiungskampf, das verraten wir natürlich nicht.
Selbstverständlich nicht.
Selbstverständlich nicht. Viel leisere Töne, gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus, schlägt der Film Vor der Morgenröte an von Maria Schrader. Da geht es um den Schriftsteller Stefan Zweig, der im brasilianischen Exil gelebt hat. Wie hat der dir denn gefallen?
Auch das, ein absolutes Highlight in dieser Woche, war letzte Woche noch für den Deutschen Filmpreis nominiert, mehrfach Maria Schrader unter anderem als beste Regisseurin und das Drehbuch von Maria Schrader und Jan Schomburg zusammen. Es ist ein Film, es ist kein klassisches Biopic, man hat das ja ganz oft von der Wiege bis zur Bahre, aber der Ansatz hier ist ein ganz, ganz anderer. Es sind 6 Momente aus dem Leben von Stefan Zweig und aus dem letzten Teil seines Lebens, die letzten Jahre, wo er in Südamerika im Exil war, und der Film beginnt ja mit einer vollkommen statischen Szene, die fast schon so was Theatrales an sich hat, wie Zweig, der großartig von Josef Hader verkörpert wird, in einem Empfang in Buenos Aires ist es, glaube ich, eine Rede hält, sich bedankt und der Film dann wirklich einfach 6 Stationen erzählt, 6 Momentaufnahmen, aber mit einer Beiläufigkeit, ohne wirklich abzutauchen in die Details der Biografie dieses Mannes. Es gibt einen Moment, wo er mit einem anderen Schriftsteller, der auch im Exil lebt, über die Schachnovelle nachdenkt, wie er mit seiner zweiten Frau durch brasilianische Felder fährt und dort auf einen absolut absurden Empfang in the middle of nowhere muss. Das ist wirklich so ein Film, der einen unglaublich interessanten Ansatz hat und der trotz dieser Episodenhaftigkeit unglaublich viel über Stefan Zweig verrät und der mir als deutscher Film unglaublich gut gefallen hat.
Aber man muss sich schon für den Autor Stefan Zweig und damit auch für sein Leben interessieren, oder? Damit sich das lohnt, da reinzugehen.
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe von Stefan Zweig auch, klar, ich habe in der Schule irgendwann mal die Schachnovelle gelesen. Ich wusste so grob die Stationen seines Lebens. Aber es ist auch ein hochpolitischer Film eigentlich und auch ein Film, der ja doch auch etwas Aktuelles hat, weil er sich eben dieser Zeit aus einem ganz besonderen Blickwinkel annimmt. Also auch der Selbstmord von Stefan Zweig dann gen Ende, das ist kein Spoiler. Das wissen wir alle, dass er sich selber das Leben genommen hat. Ich glaube 1942 oder 43. Also was macht das Exil mit einem so intellektuellen Menschen auch. Selbst wenn man jetzt nicht die Gesamtausgabe von Zweig zu Hause stehen hat, ist das ein Film, der sich trotzdem oder gerade deswegen absolut lohnt.
Also bis jetzt klangst du so ziemlich von jedem Film, den wir bisher besprochen haben, ziemlich begeistert. Die Liste ist also jetzt schon ganz schön lange, was man sich alles anschauen sollte in den nächsten Tagen, wenn ich dich richtig verstehe. Da bin ich fast erleichtert, dass es einen Film gab, der dann doch nicht so ganz deine Gnade findet. Der Moment der Wahrheit, ne? Warum?
Ja, der Moment der Wahrheit mit Cate Blanchett und Robert Redford. Ein Film, der Anfang der 2000er spielt in Amerika. Eine wahre Begebenheit. Hier die Seite, die Perspektive von 2 Journalisten einnimmt, nämlich Mary Mapes und Dan Rather, der jahrzehntelang 60 Minutes bei CBS moderiert hat. Die Anfang der 2000er versuchen, sich in den amerikanischen Wahlkampf einzumischen, indem sie eine Recherche machen, ein Stück über die Militärakte von George W. Bush Jr., die doch ein paar ungereimte aufwirft und selber aber über diesen Fall stolpern, weil irgendwann nicht mehr der Skandal um die Militärakte im Vordergrund steht, sondern der Skandal um die Recherche. Es geht ganz explizit gesagt darum, dass den beiden vorgeworfen wurde oder dem Rechercheteam Unterlagen gefälscht zu haben. Es wird sehr, sehr viel darüber diskutiert in diesem Film, ob eine Schreibmaschine in den 70ern schon ein hochgestelltes TH tippen konnte oder nicht, ob das nur mit Word ging, was es damals eben noch nicht gegeben hat und damit auch die Akte nicht gegeben haben könnte. Etc. Es ist so ein Film, der unglaublich nachlässt und abfällt. Cate Blanchett, die hier zwar toll spielt, was sie immer tut, aber Mary Mapes eben zu einer Märtyrerin stilisiert, die sie nicht war. Also das ist tatsächlich der Film in dieser Woche, den ich am ersten ausfallen lassen würde. Ansonsten würde ich sagen, von Donnerstag, was wir heute haben, bis Montag einfach jeden Abend durchgehen ins Kino.
Okay, ich versuche dir jetzt nicht noch den Top-Favoriten rauszupressen. Damit würde ich wahrscheinlich eh scheitern. Vielen Dank. Kinotipps waren das von unserer Fachfrau Anna Wollner. Dankeschön.
Dankeschön.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.